Ja, eigentlich ist das Ganze unmöglich, ja, wie Gott Mensch geworden ist. Und überhaupt, dass Gott Mensch geworden ist, wir nehmen das als so selbstverständlich hin, aber menschlich betrachtet ist das doch eigentlich unmöglich. Wie kann Gott, der Schöpfer, ein Geschöpf werden? Natürlich ist Gott im Laufe der Geschichte immer wieder mal auf diese Erde aufgetreten, in menschlicher Gestalt, denkt man die Geschichte Abraham, wo die drei Männer kamen und was nur noch einer am Schluss. Aber das war immer nur ganz kurz. Richtig Mensch wurde er durch Jesus. Und da wurde der Schöpfer zum Geschöpf. Und das ist eigentlich unvorstellbar, wie sowas gehen kann. Es gibt einen kleinen Vergleich, der das ein bisschen beschreibt, um welche Dimension es sich da handelt. Das ist die Geschichte vom Oberförster, ich glaube, ich habe sie hier schon mal erzählt. Der Oberförster beobachtet, wie Ameisen in einem ausgetrockneten Bach einen Bau errichten, eine Burg bauen. Und er weiß genau, wenn im Frühjahr der Regen einsetzt und der Schnee schmilzt, dann wird dieser Ameisenhaufen zerstört werden. Also die Ameisen müssen raus aus diesem Bach, aber sie versteht es nicht und sie bauen fröhlich weiter. Jetzt möchte er verhindern, dass sie doch aufhören, woanders bauen, aber sie bauen unbeirrt weiter. Er kann sie nicht warnen vor dieser Katastrophe. Sie nehmen ihn eher als einen bedrohlichen Riesen wahr. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Oberförster diese Ameisen warnen kann. Er muss Ameise werden. Dann können sie ihn verstehen. Unvorstellbar. Und das in etwa ist geschehen damals, als Gott Mensch geworden ist. Unmöglich, unvorstellbar. Aber wir werden gleich noch lesen, für Gott ist nichts unmöglich. Unmöglich auch die Umstände, in denen Gott Mensch geworden ist. Und durch diese Art und Weise, wie Gott Mensch geworden ist, wollte er etwas von seinem Wesen, von seiner Art deutlich machen. Und da ist zunächst ein altes Ehepaar. Der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Nun waren sie alt geworden und die Gebete dieser beiden Menschen blieben unerfüllt. Bis der Engel Gabriel zu Zacharias kam, als er den Tempeldienst machte und ihm erschien und Nachwuchs ankündigte. Den Vorläufer des Messias, Johannes den Täufer. Elisabeth war unfruchtbar und inzwischen in ein Alter gekommen, wo es biologisch auch nicht mehr möglich war, Kinder zu bekommen. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und damit setzte Gott schon mal ein erstes Zeichen. Bei mir ist nichts unmöglich. Und dazu kommt ein weiterer Aspekt. Kinderlosigkeit galt damals als Schande. Und die Tatsache, dass Elisabeth kinderlos war, bedeutete, die ist nicht gesegnet. Eine Schande für eine Frau. Und so sagte Elisabeth, als sie dann im fünften Monat schwanger war und die Schwangerschaft dann sichtbar wurde, das hat der Herr an ihr getan. Ja, er hat sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Gott kümmert sich um die Verachteten und er schreibt gerade mit den Verachteten, mit denen am Rand, mit den Unbedeutenden, mit den Kleinen, schreibt er Geschichte und gebraucht sie für seine Ziele. Gott erwählt für seine Ziele Menschen, von denen eigentlich nichts zu erwarten ist und auch nichts mehr zu erwarten ist. Johannes, der Botschafter des Vorläufer des Messias, Kind eines alten Ehepaars, einer unfruchtbaren Mutter. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagt Elisabeth, als sie im fünften Monat schwanger ist, der Herr hat sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Und das ist die Überleitung zur nächsten Personengeschichte, nämlich einer jungen Frau, die in die Verachtung gerät, nämlich Maria. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium die Verse 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu groß bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger. Und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Wie bei Zacharias und Elisabeth sind es eigentlich unmögliche Umstände, wie Gott Mensch geworden ist. Der Blick des Erzählers geht jetzt vom heiligen, großen Jerusalem, die Berge Judäas, ins Galiläa der Heiden, ins finstere Galiläa. Die Gegend wurde abfällig Galiläa der Heiden genannt, weil dort eben viele Heiden lebten und ernsthaft gläubige Juden verachteten diese Menschen, die dort in dieser Provinz lebten und mieden diese Gegend. Da geht man nicht hin, da wohnt man schon mal gar nicht. Und auch der Prophet Jesaja weissagte über diese Gegend Galiläa in Jesaja 9, das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell bei denen, die im düsteren Land leben. Das war wirklich ein düsteres Land dort, Galiläa. Düstere Gegend. Und der Blick geht jetzt eben nicht in das stolze, heilige Jerusalem, sondern in diese Stadt Nazareth, dort in dieser düsteren Gegend. Wobei Stadt Nazareth für unsere Verhältnisse weit übertrieben ist. Nazareth war ein kleines Kaff in biblischen Verhältnissen, ein unbedeutender Ort, noch nie erwähnt in der Bibel, in der biblischen Tradition keine Rolle gespielt. Und von Nathanael wissen wir, er war einer der ersten Jünger Jesu. Als er hörte, dass Jesus aus Nazareth stammt, sagte er, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das war so das Image von Nazareth. Und dort in dieser finsteren Gegend, in diesem unbedeutenden Kaff wollte Gott Mensch werden. Im Haus einer unbedeutenden jungen Frau, vermutlich junges Mädchen. Das Einzige, was dieses junge Mädchen ausgezeichnet hat, war, dass sie mit Josef verlobt war, einem Nachkommen Davids. Das war das Einzige, was über sie ausgesagt wird, abgesehen davon, dass sie noch Jungfrau war. Sie war lediglich mit Josef verlobt. Ehevertrag war noch nicht abgeschlossen, aber die Ehe noch nicht vollzogen. Und das ist die Basis, auf der Gott etwas ganz, ganz Großes entstehen lässt. Ich habe mal diese Gegensätze mir vor Augen gestellt und lasst es mal auf euch wirken. Finsternis ist Heiden Galiläa. Ein unbedeutendes Nest, aus dem nichts Gutes kommt. Ein junges, kleines Mädchen, von dem wir nur wissen, dass sie mit einem Mann namens Josef verlobt war, einem Nachkommen Davids. Was kann in so einem Umfeld geschehen? Was kann Gott aus solch kümmerlichen Umständen machen? Der Text sagt etwas ganz Großes. Ihr Sohn wird der Sohn des Höchsten sein. Der Sohn Gottes. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer und ewig als König herrschen. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und das Kind, was in so erbärmlichen Umständen und Umgebung aufwachsen soll und entstehen soll, das wird der Sohn Gottes sein. Und er wird, weil er weiß es noch nicht, in erbärmlichen Umständen in einem Stall umgeben von Tieren zur Welt kommen. Was für Gegensätze. Wie kann bei Gott Großes entstehen? Es kommt nicht auf die Umstände an. Gott braucht keine idealen Bedingungen. Gott braucht keine besonders fähigen, begabten Menschen. Gott braucht auch nicht besonders würdige Menschen. Der Engel sagt zu Maria, Gott hat ihr Gnade geschenkt. Und als Maria über diesen merkwürdigen Gruß erschrickt, wiederholt er nochmal, Gott hat ihr Gnade geschenkt. Interessant ist, worüber Maria erschrickt. Nicht über den Engel Gabriel, der plötzlich bei ihrem Haus steht, sondern über das, was er gesagt hat. Bei dem alten Zacharias, dem erfahrenen alten
Und, aber das, was er gesagt hat, das irritierte Maria so sehr. Nämlich, dass eine Frau gegrüßt wurde, war ungewöhnlich. Frauen hat man damals nicht gegrüßt. Und wenn, dann mit Shalom, aber nicht mit sei gegrüßt oder freu dich. Und dann noch dieser Zusatz, Gott hat dir Gnade geschenkt, der Herr ist mit ihr. Was war Maria für ein Mensch? Lukas hat sehr wahrscheinlich Maria im hohen Alter besucht, bevor er sein Evangelium geschrieben hat, und mit ihr gesprochen und sich von ihr alles erzählen lassen. Weil woher soll der Lukas das sonst wissen? Diese Kindheitsgeschichten, die gibt es nur bei Lukas. Und Maria hat zumindest nichts über sich erwähnt in diesem Interview. Vielleicht wollte sie es auch nicht preisgeben zu ihrer Person, weitere Dinge noch. Und vermutlich gab es da auch gar nicht viel zu erzählen über dieses junge Mädchen. Ein ganz gewöhnliches junge Mädchen, manchmal zickig und frech, wir haben sie ja auch so ein bisschen gesehen hier, mit den üblichen Schwankungen in diesem Teenageralter, so wie alle Jugendlichen. Nicht besonders fromm, auch nicht gottesfürchtig, wird alles nicht erwähnt. Aber sie hat noch kein Verhältnis mit einem Mann gehabt. Das sagte sie von sich. Aber das heißt, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, brauchte sie keine besonderen Voraussetzungen mitbringen. Das hatte sie auch nicht. Lediglich die Tatsache, dass sie mit einem Mann namens Josef verlobt war, und das haben auch die Eltern arrangiert. Da kann sie auch nichts dafür. Also Maria hat eigentlich gar nichts eingebracht in diese ganze Geschichte. Da war nichts, was Maria besonders würdig oder fähig gemacht hätte, den Sohn des Höchsten zu gebären. Und vielleicht erschrak sie deshalb über diesen Gruß. So, warum ich? Warum sollte mir Gott Gnade schenken? Wer bin ich schon? Oder vielleicht gerade deshalb, weil sie dachte, mir trotzdem, so wie ich bin, will Gott Gnade schenken. Warum gerade ich, so wie ich bin? Später, als sie ihre Verwandte Elisabeth besucht, betete sie, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sie hat gesagt, Gott wendet sich mir zu. Vielleicht war sie gar nicht so sehr Gott zugewandt, wusste halt, da gibt es einen Gott. Und jetzt wendet sich dieser Gott ihr zu. Und das hat sie fasziniert und umgehauen. Sie als unbedeutende junge Frau. Und so fühlte sie sich auch, weil sie es nochmal betont, er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Sie hat sich als unbedeutend empfunden. Warum gerade ich unbedeutendes Mädchen, ganz gewöhnliches Mädchen aus Nazareth? Ja, sie war wirklich nichts, muss man sagen. Denn der Engel betont zweimal, Gott hat ihr Gnade geschenkt. Es lag also nicht an Maria. Und Gott will mit dir, Maria, Großes bewirken. Durch dich, Maria, sagt der Engel, soll der Sohn des Höchsten, der Sohn Gottes, geboren werden. Maria, ein kleines, unbedeutendes Leben für etwas ganz, ganz Großes. Wie kann aus einem unbedeutenden, vielleicht langweiligen Leben in einem langweiligen Nest etwas ganz Großes entstehen? Dann, wenn Gott nach einem Menschen greift. Und wenn diese Person, nach der Gott greift, sich ihm zur Verfügung stellt. Maria selbst bleibt die ganze Zeit passiv. Sie empfängt nur, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Einzige, was sie tut, ist, dass sie sagt, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Sie gibt sich hin, sie stellt sich Gott zur Verfügung. Das ist das Einzige, was sie tun konnte. Und dann wirkte Gott an ihr und durch sie auf geheimnisvolle Weise. Der Heilige Geist kam auf sie oder über sie und die Kraft des Höchsten bewirkte in ihr dieses Wunder. Marias Geschichte zeigt, Gott kann aus einem unbedeutenden, kleinen, langweiligen Leben etwas ganz Großes machen. Gott kann aus einem einfachen, gewöhnlichen Menschen, der nicht besonders begabt oder befähigt ist, der nicht besonders würdig oder fromm ist, etwas ganz Großes machen. Und das Einzige, was dieser Mensch tun kann, was Maria getan hat, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Hier bin ich, gebrauche mich. Sie stellt Gott ihr Leben zur Verfügung. Und das war aber nicht nur schön und schon gar nicht einfach. Elisabeth, ihre Verwandte, erlebte, wie die Schande von ihr genommen wurde. Und über Maria brach in diesem Moment eine Schande herein. Unverheiratet schwanger? Was für eine Schande. Mit wem hast du das getrieben? Wie haben die Eltern reagiert? Die Leute im Dorf haben sicher über sie gelästert. Die Schande hielt sich noch Jahre später, als Jesus schon erwachsen war. Da spotteten die Leute aus Nazareth verächtlich über Jesus. Ist das nicht der Sohn der Maria? Das heißt so viel wie, ist das nicht dieser Uneheliche? Josef hatte vor, sie heimlich zu verlassen, wenn nicht der Engel im Traum gesagt hätte, nein, bleib bei ihr, heirate sie. Er wollte sie nicht bloßstellen, fühlte sich aber auch betrogen und gekränkt durch Marias Schwangerschaft. Der Preis war hoch, die Mutter des Höchsten zu sein. Das muss man leider auch feststellen an dieser Geschichte. Gott kann aus einem kleinen Leben etwas sehr Großes machen, aber es kann auch einen sehr hohen Preis bedeuten. Nämlich, der Preis ist das eigene Leben. Sie musste Gott, oder sie hatte, sie musste es nicht, es war freiwillig, Gott ihr Leben überlassen. Und dadurch lief Marias Leben ganz anders, als sie sich vielleicht mit ihrem Verlobten Josef ausgemalt hatte. Hochschwanger nach Bethlehem reisen, schwierige Umstände bei der Geburt in einem Stall unter Tieren, Flucht nach Asyl in Ägypten, danach einige Jahre in Nazareth, bis er erwachsen ist. Als der Sohn erwachsen ist, dreht er in ihren Augen durch. Sie will ihn zurückholen, denkt, das ist sie verrückt geworden. Und schließlich musste sie mit ansehen, wie ihr geliebtes Kind brutal am Kreuz hingerichtet wurde. Maria hat mit ihrem Leben einen sehr hohen Preis bezahlt. Dadurch, dass aus ihrem kleinen Leben etwas Großes werden konnte. Ich habe mich überlegt, hat sie es jemals bereut vielleicht, dass sie sich Gott zur Verfügung gestellt hat, dass sie gedacht hat, was habe ich damals bloß gesagt, als der Engel da war? Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Im Rückblick konnte sie Lukas ins Notizbuch diktieren, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen, denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Das war ihr Fazit. Gott hat an mir Großes getan. Was bedeutet diese Geschichte jetzt für uns heute? Diese Geschichte zeigt mir, Gott braucht nicht das Perfekte, um Großes zu bewirken. Gott braucht nicht unsere Stärken, unsere Fähigkeiten. Wir müssen nicht besonders würdig und fromm und heilig sein, damit Gott durch uns etwas bewirken kann. Gott braucht im Prinzip gar nichts von uns, um Großes zu bewirken. Aber er braucht alles, unser ganzes Leben. Gott braucht gar nichts von uns, aber trotzdem braucht er alles, nämlich unser ganzes Leben. Gott kann Großes durch uns bewirken, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen, so wie Maria. Dabei müssen wir aber auch das Risiko eingehen, dass es nicht einfach werden wird. Gut, wir haben nicht die Berufung wie Maria. Das war einzigartig und einmalig damals. Aber Gott kann auch durch uns, durch jeden Einzelnen von uns hier Großes bewirken mit uns. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Der Geist Gottes wird auf dich kommen und die Kraft des Höchsten wird in dir dieses Wunder bewirken. Das ist das Prinzip. Und etwas Ähnliches hören wir später von Jesus zu seinen Jüngern sagen in der Apostelgeschichte, kurz vor der Himmelfahrt, als er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Das Gleiche. Der Geist wird auf euch herabkommen, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann geht's ab. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis ans Ende der Erde. Das ist auch etwas ganz Großes. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe, durch die Kraft dieses Geistes. Ihr werdet mein Werk weiterführen. Wir dürfen sein Werk weiterführen. Im Prinzip das Gleiche wie bei Maria. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Und er wirkt durch die Kraft seines Geistes in uns und durch uns und wirkt Großes. Paulus lebte in der Kraft dieses Geistes und bereiste das halbe Mittelmeer, die halbe Mittelmeergegend, in der Kraft dieses Geistes. Und Paulus erlebte krasse Dinge. Später schrieb er an die Christen in Ephesus in Kapitel 1, Vers 18, ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. Begreift doch, mit welcher großen Kraft er in uns den Gläubigen wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Das ist möglich. Paulus sagt, begreift ihr nicht, was möglich ist durch Gottes Kraft? mit welch überwältigend großer Kraft er in uns, den Gläubigen, wirkt. Und dann sagt er, es ist die gleiche Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Wahnsinn, was für eine Kraft. Diese Kraft ist in uns. Diese Kraft will in uns wirksam werden, wenn wir sie abrufen, wenn wir uns ihr zur Verfügung stellen. Zu Maria sagte der Engel zum Abschied, bei Gott ist nichts unmöglich. Und wer das glaubt, bei Gott ist nichts unmöglich, der wird die überwältigende Kraft des Heiligen Geistes erleben. Maria bekam damals noch den Hinweis auf ihre Verwandte, Elisabeth. Er sagte, sie erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger und dabei heißt es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Der Engel gab also Maria ein ermutigendes Beispiel. Schau mal auf seine Verwandte, schau mal, was da passiert ist. Und so geht es auch uns heute. So gibt es auch unter uns ermutigende Beispiele, die wir uns mitteilen, wo andere Großes mit Gott erlebt haben, dass auch wir Großes mit Gott erwarten. Erzählt euch, erzählt hier im Gottesdienst das, was ihr mit Gott erlebt habt, dass es uns ermutigt und motiviert, noch mehr zu erwarten. Wir erleben zurzeit als Gemeindeleitung ermutigende Gebetserhörungen, Heilungen. Und das macht Mut, noch mehr zu erwarten. Das ist eine Bestätigung für den Glauben. Und zu sagen, jetzt wollen wir noch mehr glauben und noch mehr erwarten, was Gott alles tun kann. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lassen wir uns also auf ihn ein. Stellen wir uns ihm zur Verfügung und dann schauen wir mal, was passiert. Amen. Und damit verabschieden.